Bayerns vergessene Kinder. Jüdische Biografien unter der Damnatio Memoriae.
Es ist die abscheulichste Heuchelei, den Krieg mit dem Christentum zusammenzubringen.
Diesen Satz hat Paul Nikolaus Kossmann Ende des Ersten Weltkriegs, im September 1918, unter dem Schlagwort »Das Reich Gottes« geschrieben. Der Münchner Publizist war ein strenggläubiger katholischer Konvertit. Ist es statthaft, ihn in einer Reihe jüdischer Biografien zu porträtieren? Reproduziert man damit nicht rassistische Zuschreibungen, die auch vor Konvertiten keinen Halt machten? Bei anderen Figuren wäre sicher Einhalt geboten. Kossmann aber, ein rechtskonservativer Blattmacher, hat genau diesem verhängnisvollen Gedankengut erheblichen Vorschub geleistet. Auch der Text, den er kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs verfasste, war alles andere als ein Friedensappell. Deutsche, die mit England und Frankreich in Verhandlungen treten wollten, hielt Kossmann für Heuchler.
Sie behaupten, die Feinde wollten gar nicht Deutschland zerstückeln und die deutschen Frauen und Mädchen durch Senegal-Neger schänden lassen. Dass sie dies behaupten, ist, wie jede Unwahrheit, ein unchristlicher Zug an ihnen.
Heute ist der Autor dieser Zeilen fast gänzlich vergessen. Dabei war Paul Nikolaus Kossmann, dem Historiker Michael Brenner zufolge, einer der einflussreichsten Münchner nach dem Ersten Weltkrieg. Sein Feindbild war der jüdische Bolschewist, respektive Sozialdemokrat. Dabei war er selbst als Jude auf die Welt gekommen und dies ausgerechnet in Moskau. Kossmanns Eltern waren beide israelitischen Glaubens. Seine Mutter Mathilde entstammte einer Karlsruher Kaufmannsfamilie. Sein Vater Bernhard war ein Cellist aus Dessau, der für einige Jahre eine Professur für Violoncello am Konservatorium der Kaiserlichen Musikgesellschaft in Russland erhielt. In dieser Zeit, 1869, kam Paul Nikolaus zur Welt. Angeblich, damit dieser als Deutscher in Deutschland aufwachsen konnte, zog die Familie zurück in die Heimat. Zunächst lebte sie in Baden-Baden, später in Frankfurt am Main. Der wissbegierige Sohn war ebenfalls ein guter Cellospieler und schon früh begeisterter Leser von Schopenhauer. Er verfasste eigene Gedichte und zählte den späteren Komponisten Hans Pfitzner zu seinen Jugendfreunden. Nach dem Abitur entschied er sich neben dem philosophischen Fach für die Naturwissenschaften. Paul Nikolaus Kossmann studierte in Frankfurt, Berlin und München, wo er sich schließlich als Privatgelehrter niederließ. Mit einem Schäferhund wohnte er in der Königinstraße mit Blick über die Baumwipfel des Englischen Gartens. Seine Bekannten beschrieben ihn rückblickend als auffallend schweigsam, doch wenn er einmal das Wort ergriff, so klangen seine Sätze offenbar nach.
Abwesenheit jedes rhetorischen Mittels, phrasenlose Einfachheit. Immer sprach er mit seltsamer Bestimmtheit das aus, was wir nur dunkel fühlten, immer kurz in knappen Sätzen, fast aphoristisch. Ich habe glänzendere Redner gehört, einen überzeugenderen nie.
So hat Josef Hofmiller ihn einmal beschrieben. Mit ihm, seinem Jugendfreund Pfitzner, mit Friedrich Naumann, Hans Thoma und Wilhelm Weigand gründete Kossmann mit Mitte 30 die Süddeutschen Monatshefte, ein zunächst liberal-konservatives Blatt mit Schwerpunkt im Kulturbereich, das ein süddeutsches Gegengewicht zu vergleichbaren Zeitschriften im Norden bilden sollte. Später wurde Kossmann zum alleinigen Herausgeber. Nicht nur beruflich machte er in dieser Zeit große Schritte, auch privat bewegte er sich. 1905 konvertierte Kossmann zum Christentum. Der Historiker Karl Alexander von Müller beschrieb diese Episode in Kossmanns Leben folgendermaßen.
Kaum jemand erfuhr, dass er von dem Münsterer Philosophen Ettlinger geführt, in inbrünstiger Gläubigkeit zum Katholizismus übertrat und dass die Fragen des Glaubens von da ab der innerste Inhalt seines Lebens waren. Er war aus dem Judentum und seiner höchst ausgebildeten abstrakten Denkform gekommen und war tief überzeugter katholischer Christ und leidenschaftlicher Deutscher geworden.
Die beiden hatten sich im Winter 1910 in Kossmanns Redaktionszimmer kennengelernt, wie Müller sich später erinnerte.
Ihr Gesicht leuchtete sehr bleich in einem matten Gelb aus dem tiefdunklen Vollbart und dem Rauch schwerer Zigarren. Sie sahen schwermütig, ja traurig aus, aber mit einem seltsamen gegensätzlichen Zug von Strenge und Großartigkeit. Das Gespräch war kurz und wortkarg, mit langen Pausen. Ihre Art erschien mir eigenwillig, gewalttätig, diktatorisch, und ich wehrte mich innerlich gegen sie. Aber die Macht des Geistigen, die von ihnen ausging, auch im Schweigen, nahm mich gefangen. Wie ich die Tür hinter mir schloss, wusste ich, dass ich einem der merkwürdigsten und rätselhaftesten Menschen in meinem Leben begegnet war.
Das Schwelgen in vergangenen Zeiten und die Geringschätzung alles Modernen verbanden den Historiker mit dem in der Philosophie beheimateten Kossmann. Im Zuge des Ersten Weltkriegs, keiner der beiden wurde zum Militärdienst eingezogen, wurden die Freunde zu strammen Nationalisten. Auch die süddeutschen Monatshefte rückten nach 1914 immer weiter nach rechts. Als zentrales Motiv der Kriegsausgaben fungierte die angeblich naive deutsche Friedfertigkeit, die den Träumern zum Verhängnis werde. Inzwischen war erwähnter Karl Alexander von Müller Mitherausgeber. Im Sommer 1918 schrieb er über den Krieg:
Er geht nicht nur um unser staatliches Dasein, er geht um unsere Seele.
Zu diesem Zeitpunkt war die deutsche Niederlage selbst unter den Bedingungen der Kriegszensur für jeden, der Ohren und Augen nicht verschloss, längst absehbar. Wer wie Müller und Kossmann noch immer einen Sieg herbeifantasierte, begab sich in eine verhängnisvolle Pfadabhängigkeit. Wenig überraschend avancierten die Monatshefte nach der Kapitulation Deutschlands zu einer Plattform, in der die sogenannte Schmach von Versailles zum bestimmenden Thema wurde. Immer wieder wurde in den Heften die Behauptung aufgestellt, dass die Deutschen durch die Revolution von hinten erdolcht worden seien, die Front anderenfalls weiter gehalten hätte. Als Schuldige waren schnell auch die Juden ausgemacht. Auch Kossmann äußerte sich dazu.
Erst in letzter, schwerer Todesnot wird das deutsche Volk keine Tschechen, deutschfeindlichen Juden und internationale Aristokraten zu Ministern des Äußeren machen. Die Feinde des deutschen Gedankens haben in jüdischen Rechtsanwälten gewandte Führer, in jüdischen Kapitalisten opferwillige Geldgeber und vor allem in der jüdischen Presse ein überlegenes Propagandamittel.
Die Judenfeindschaft in all ihren Erscheinungen erfuhr nach dem Ersten Weltkrieg einen bisher ungekannten Höhepunkt. Immer mehr Menschen machten die jüdische Bevölkerung pauschal für die Niederlage und die heftigen Unruhen der Revolutionszeit verantwortlich. Gerade Bayern mit seinem ermordeten jüdischen Ministerpräsidenten Eisner, den gescheiterten Rätesystemen und monatelangen Straßenschlachten zwischen Linken und Rechten wurde zu einer Hochburg des Antisemitismus. Der Historiker Michael Brenner hat über Kossmanns Aussagen in diesem Kontext lange nachgedacht.
Er war durchaus ein tief überzeugter Katholik. Ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, dass er jetzt ganz ohne weiteres als Antisemit zu kennzeichnen wäre. Aber wenn man seine Äußerungen genau liest, dann sind das schon sehr bedenkliche Aussagen, die sehr wohl auch viele jüdische Zeitgenossen als solche wahrgenommen haben.
Auch wenn Kossmanns Texte sicher nicht mit den Hetzartikeln zu vergleichen sind, die etwa im frühen Stürmer unter Julius Streicher publiziert wurden, trifft man auch bei ihm auf ein Motiv, das für den Antisemitismus dieser Zeit typisch ist. Die Juden wurden nicht einfach als minderwertige Menschen verachtet, wie andere Zielgruppen rassistischer Zuschreibungen, sondern gleichzeitig gewissermaßen überhöht. Man schrieb ihnen Eigenschaften zu, die sie einerseits auszeichneten, sie aber auch als besondere Gefahr erscheinen ließen. Für einen Konvertiten wie Kossmann konnte ein konsequenter rassistischer Antisemitismus aber natürlich nicht zum Leitbild werden.
Kossmann hatte sozusagen das Dilemma, dass er natürlich genau wusste, dass diese neue Spielart des rassisch motivierten Antisemitismus, wie ihn Hitler und die NSDAP verkörperte, dass er natürlich sich davon distanzierte und natürlich das für falsch hielt, denn unter dieser Definition wäre er selber als Jude gefallen und er betrachtete sich ja nicht mehr als Jude. Aber er hat durchaus, denke ich, mit so einem traditionellen Antijudaismus sich sehr gut identifizieren können, wie auch lange Zeit durchaus von Seiten der Kirche gepflegt worden war und auch in seiner Zeit noch.
Zu einem toxischen Gemisch der gefühlten Wahrheiten kamen bei Kossmann also religiöse Befindlichkeiten hinzu. Kossmann erklärte seinen Lesern den sogenannten jüdischen Sozialismus aus einer bewusst theologischen Perspektive. Dabei verglich er eine angebliche jüdische Religion des Hasses mit der christlichen Religion, die eine der Liebe sei.
Der jüdische Sozialismus, dessen strategisches Ziel die allgemeine Bruderliebe war, verwandte als taktisches Mittel den Hass. Seine Anhänger, die täglich im Hassen exerziert worden waren, konnten sich, als das nächste Ziel, die sozialistische Republik, erreicht war, nicht aufs Lieben einstellen.
Er steht schon in einer gewissen Tradition von ehemaligen Juden, die zum Christentum konvertiert sind und dann sehr, ich sage jetzt mal nicht antijüdisch, aber sehr kritische Meinung gegenüber dem Judentum der jüdischen Gemeinschaft äußern. Und das ist ja manchmal so das Eigene von Konvertiten, dass sie sich sozusagen, um zur neuen Gemeinschaft dazuzugehören, von ihrer alten distanzieren. Da ist er sicher keine Ausnahme, auch nicht in seiner Zeit. Seine Ausnahme besteht vielleicht darin, dass er natürlich eine sehr schillernde Figur seiner Zeit war, die auch eine ganz besondere Art der Gläubigkeit repräsentierte, die jetzt für viele Konvertiten nicht unbedingt typisch war.
Kossmann wurde nach dem Ersten Weltkrieg endgültig zu einer Person, die Bayern entscheidend prägte. 1920 wurde er politischer Berater der Münchner Neuesten Nachrichten. Die Zeitung hatte ursprünglich eine liberale Linie vertreten, bewegte sich nun aber immer weiter nach rechts. In seiner Funktion wurde Kossmann schnell der entscheidende Stichwortgeber dieser wichtigsten Münchner Tageszeitung. Um seine giftigen Ansichten unter die Leute zu bringen, beschränkte er sich aber nicht auf seine publizistische Tätigkeit. Auch nach den Wirren der Revolutionszeit hörten Kossmann und Karl Alexander von Müller nicht auf, gegen den Versailler Vertrag zu polemisieren. Müller bezeichnete Kurt Eisners Aktenveröffentlichungen, die die Kriegsschuld Deutschlands unterstrichen hatten, 1922 in den süddeutschen Monatsheften rundheraus als Fälschung. Freund Kossmann sprang ihm bei. Er behauptete, Eisners Witwe habe dies sogar bestätigt und gesagt, dass nicht ihr Mann selbst, sondern dessen Sekretär Felix Fechenbach die Fälschungen vorgenommen habe. Nun klagte dieser wegen übler Nachrede gegen Kossmann. Obwohl der Vorwurf gegen Fechenbach sich vor Gericht nicht erhärtete, sah dieser sich einem Schauprozess gegenüber. Kossmann wurde freigesprochen. Nun klagte dieser seinerseits gegen Fechenbach, dem er Landesverrat vorwarf. Der Prozess machte Schlagzeilen. Michael Brenner hat dazu geforscht.
Auch hier übrigens gab es natürlich, ich sag mal, Menschen jüdischer Herkunft auf beiden Seiten. Da war auf der einen Seite Kossmann, auf der anderen Fechenbach, der aus einem orthodox-jüdischen Haus kam, aber selber nicht mehr religiös war. Er war der Sekretär Eisners. Damit kommt die nächste jüdische Figur ins Spiel, der natürlich damals nicht mehr lebte, zur Zeit des Fechenbach-Prozesses. Da waren Anwälte auf beiden Seiten, die jüdisch waren. Da kommt Fechenbachs geschiedene Frau ins Spiel, eine osteuropäische Jüdin, die dann auch Zionistin war, nach Palästina emigrierte, die wohl nach der Scheidung nicht sehr gut auf ihren Ex-Mann zu sprechen war und ihn auch wirklich Dinge bezichtigte, mit denen er gar nichts zu tun hatte. Also es ist auch ein Kapitel nicht nur der bayerischen und deutschen, sondern auch der jüdischen Geschichte, wenn wir uns diesen Prozess anschauen, auch wenn das alles säkulare, assimilierte und teilweise konvertierte Juden waren, aber doch Menschen jüdischer Herkunft. Und für die Antisemiten war es, ich sag mal so, ein gefundenes Fressen. Genauso wie man Eisner als Landesverräter jetzt noch mehr bezichtigte, so hat man dann eben auch den Fechenbach noch als Zielscheibe gehabt. Und natürlich haben die Antisemiten das Jüdische in diesen Figuren besonders hervorgekehrt.
Zwei der drei in dem Prozess involvierten Richter beteiligten sich später am sogenannten Hitlerputsch. Fechenbach wurde von diesem alles andere als neutralen Gericht zu 11 Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine bürgerlichen Ehrenrechte wurden ihm für 10 Jahre aberkannt. Kossmanns Netzwerk umfasste inzwischen alle Bereiche, in denen Geld und Macht zusammenkamen. Es erstreckte sich bald bis in die innersten Zirkel der bayerischen Politik. Konservative Intellektuelle und Akademiker bezogen sich auf ihn. Er pflegte Kontakte zu Ruhrindustriellen und war die Spinne im Netz des von ihm gegründeten geheimen Gäa-Kreises, der sich nach dem altgriechischen Wort für Land benannt hatte. Hier wurden 1923 Pläne geschmiedet, in Bayern eine Diktatur zu errichten. Die wichtigsten Köpfe aus Industrie, Politik und Bauernverband kamen hierfür zu jährlichen Klausurtagungen zusammen. Aber auch einzelne Figuren wie wieder einmal Karl Alexander von Müller oder der Geschichtsphilosoph Oswald Spengler waren dort anzutreffen. Die meisten dieser Männer standen dem bayerischen Ordnungsblock nahe und waren am Putschversuch der extremen Rechten im November 1923 nicht beteiligt. Paul Nikolaus Kossmann und Fritz Gerlich, der Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten, aber waren persönlich bei den Ereignissen im Bürgerbräukeller anwesend. Ein enthusiastischer Leitartikel wie auch die Reden von Hitler und Ludendorff, waren angeblich bereits für die Zeitung gesetzt und wurden erst im letzten Moment zurückgezogen. Im Frühjahr 1924 griff Kossmann schließlich publizistisch in den zwischen Linken und Rechten erbittert geführten Wahlkampf ein. Zwei Nummern der Süddeutschen Monatshefte versuchten wieder einmal, einen Dolchstoß im Weltkrieg nachzuweisen. Auf dem Titel des Aprilhefts war ein Soldat zu sehen, auf dem Boden liegend, erstochen von einem riesigen Dolch, der in seinem Rücken steckte. Im Nachwort zu den pseudowissenschaftlichen Texten in diesen Ausgaben stellte Kossmann den Verrat an der deutschen Armee als eindeutig erwiesen dar. Martin Gruber, der verantwortliche Schriftleiter der sozialdemokratischen Zeitung Münchner Post, antwortete darauf mit 7 Artikeln, die Kossmann Geschichtsfälschung vorwarfen und ihn als gewissen und ehrlos bezeichneten. Dies wollte Kossmann nicht auf sich sitzen lassen. 1925 verklagte er Martin Gruber erfolgreich wegen Beleidigung. Die Verhandlung beanspruchte einen ganzen Monat. Kossmann redete sich vor dem Gericht in Rage.
In meinem Sinn ist Dolchstoß Volksverrat und ich kann nicht anerkennen, dass Volksverräter Landsleute sind. Ich halte sie für Feinde und zwar für die schlimmsten Feinde.
In die Vorbereitung des Prozesses hatte Kossmann 1,5 Jahre seines Lebens investiert. Der Gerichtssaal diente ihm als Bühne, auf der er aggressiv die sogenannte Schuldlüge anprangerte, ein Motiv, das zusammen mit der von ihm verbreiteten Legende vom Dolchstoß und den Novemberverbrechern aus der rechten Propaganda bald nicht mehr wegzudenken war. Seine Kämpfe gegen die Linken hat Kossmann gewonnen, seinen wichtigsten Kampf aber hat er verloren. Dass die Geister, die Kossmann rief, sich nur wenige Jahre später gegen ihn selbst wenden würden, hat er nicht antizipiert. Als sich in der zweiten Hälfte der Weimarer Republik abzeichnete, dass die Nationalsozialisten immer mehr Gelände gewannen, versuchte Kossmann publizistisch entgegenzuwirken. Nicht nur der Rassismus ging ihm zu weit. Als strenggläubiger Katholik konnte ihm die sich zunehmend abzeichnende spezifische Modernität und Kirchenfeindlichkeit dieser Bewegung nicht gefallen. Kossmann hoffte vielmehr auf eine Wiederherstellung der bayerischen Monarchie, um eine Machtübernahme Adolf Hitlers zu verhindern. Wie wir wissen, ohne Erfolg. Schon 1933 warfen die neuen Machthaber Kossmann monarchistische Umtriebe vor. Er wurde im April während eines Kuraufenthalts in Bad Wörishofen verhaftet, als er gerade die Kirche verließ. Er hatte es wohl seinen inzwischen zu den Nationalsozialisten übergelaufenen Bekannten aus der Schwerindustrie zu verdanken, dass er nach einjähriger Haft wieder entlassen wurde. Kossmann zog sich ins ländliche Oberbayern, nach Ebenhausen zurück, wo er die Texte der Kirchenväter studierte. Für die Nationalsozialisten aber war und blieb er ein Jude. Nach dem Novemberpogrom 1938 wurde er wieder verhaftet. Seine nach England emigrierte Schwester, die in Frankfurt eine Schule geleitet hatte und diese im Zuge der Rassengesetze aufgeben musste, versuchte 1939 offenbar vergeblich, ihn zur Flucht zu überreden. Im Herbst 1941 wurde Kossmann schließlich in den Münchner Stadtteil Berg am Laim in das dortige Ghetto verbracht. Im Sommer des darauffolgenden Jahres wurde er in das Konzentrationslager Theresienstadt verlegt. Inzwischen hatte Kossmann die 70 überschritten und war schwer krank. Am 19. Oktober 1942 starb er. Beerdigt wurde er nach jüdischem Ritus.
Er hat sich vom Judentum entfernt und distanziert. Er ist Katholik geworden. Er hat sich nicht mehr als Jude betrachtet. Und am Ende seines Lebens, als er nach Theresienstadt deportiert wurde, ja, da hat ihn sozusagen das Judentum wieder eingeholt. Und dann hat er am Ende sicherlich nicht das, was er sich gewünscht hat als gläubiger Katholik, ein jüdisches Begräbnis bekommen und starb auch als Jude in Theresienstadt.
Karl Alexander von Müller behauptete später, dass er das Judentum gegenüber seinem Freund Kossmann wiederholt verteidigt habe. Der dumpfe Hass des Antisemitismus, wie er es nannte, sei ihm nämlich von Natur zuwider gewesen. In der ihm typischen selbstgerechten Lamoyanz beschrieb Müller Kossmanns Schicksal als besonders tragisch.
Ein deutscher Jude führt mit dem Einsatz seines ganzen sittlichen Wesens einen heroischen Kampf, um das deutsche Volk von dem ungerechten Vorwurf der Unmenschlichkeit, der brutalen Machtpolitik, der schuldhaften Entfesselung eines Weltkrieges zu reinigen. Und eben während er ihn führt, wachsen unmittelbar neben ihm die Kräfte empor, die bis zu einem Zweiten Weltkrieg alle diese einst falschen Anklagen wahrmachen und ihnen im Nachhinein noch einen Schein von Wahrheit verleihen. Ja, man kann sagen, dass er und seine Arbeit in jenen frühen Jahren nach 1918 ungewollt und unwissend vielleicht sogar einiges dazu beitrugen, das Wachstum jener Kräfte zu fördern. Er selbst hat alles, was ihm vorgeworfen werden kann, mit Leiden und Demütigungen, mit Gefangenschaft und einem martervollen Tod mehr als aufgewogen. Aber für uns andere, die damals an seiner Seite standen, bleibt eine schwere, verwirrende Frage.
Dabei hätte Karl Alexander von Müller nicht über die politische Einstellung seines Freundes Kossmann nachdenken müssen, um sich kritische Fragen zu stellen. In der NS-Zeit hatte Müller selbst dem Rassenwahn der Nationalsozialisten zur akademischen Salonfähigkeit verholfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er dann schamlos seine Freundschaft mit Kurt Huber, dem einzigen Professor aus dem studentisch geprägten Widerstandskreis der Weißen Rose, hervor und erinnerte an seine engen jüdischen Bekannten, zu denen er nun, ungeachtet seiner Konversion, auch Paul Nikolaus Kossmann zählte.
Also Karl Alexander von Müller ist auch einer dieser sehr, ich sage das mal heute, sehr bewährten, das lässt sich natürlich aus der heutigen Sicht leicht sagen, aber ich denke doch einer der sehr unangenehmen Figuren dieser Zeit. Opportunist erster Klasse, macht überall mit, aber ist natürlich schon äußerst am konservativen Rand angesiedelt, wird dann später ein wichtiger Wegbereiter, ich sag mal, der Anpassung der Wissenschaft in München und Bayern an den Nationalsozialismus, wird nominell zumindest Leiter der Abteilung für Judenfrage in diesem nationalsozialistischen geschichtlichen Reichsinstitut und biedert sich und passt sich in jeder Situation an und natürlich auch nach 45, wo er noch mit Orden ausgezeichnet wird und dann versucht eben auch aufgrund der Nähe zu gerade zu jemandem wie Kossmann sich selbst zu entlasten. Interessant ist, dass er auch bis vor kurzem noch eigentlich als eine positive oder zumindest neutrale Figur gesehen wird. Und ich glaube, die neuere Forschung hat das endgültig widerlegt.
Karl Alexander von Müller ist ein gutes Beispiel dafür, wie bestehende Netzwerke aus der NS-Zeit auch nach 1945 fortdauerten. Seine tatsächliche Rolle im sogenannten Dritten Reich wurde lange nicht gesehen. Noch länger brauchte man für eine echte Historisierung der heterogenen jüdischen Gemeinschaft. Nach dem Verdrängen und dem schließlich langsamen Herantasten an die Geschichte des Holocaust in den ersten Nachkriegsjahrzehnten dauerte es lange, bis man sich der vollen Bandbreite jüdischer Lebenswelten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts näherte. Das hatte durchaus gute Gründe, wie Michael Brenner betont.
Bei den Revolutionären, die selber zumindest jüdischer Herkunft waren, und viele von ihnen haben sich durchaus als säkulare Juden weiterhin verstanden, da waren es halt oft die Antisemiten, die darauf hingewiesen haben. Und so anständige Historikerinnen und Historiker haben dann eher ihre Hände davon gelassen, weil man nicht so wusste, wie man das behandeln soll. Das ist natürlich auch recht viele jüdische Revolutionäre in München 1918, 1919 gab. Das Spektrum ist sehr breit, das muss man sagen. Es gibt die jüdischen Revolutionäre, es gibt die Reaktionären ganz am Rechten, also soweit es möglich war, natürlich nie bis hin zum Nationalsozialismus, weil es auch gar nicht ging, aber am rechten Rand, am deutschnationalen Rand. Und die große Mehrheit war natürlich dazwischen. Die waren liberal, die waren Sozialdemokraten oder, das vergisst man auch häufig, der Bayerischen Volkspartei, also der katholischen Zentrumspartei in Bayern, nahestehend.
Gerade die konservativen und nationalgesinnten Juden waren im Wissen um die Shoah ein Thema, das weder von jüdischer noch von nichtjüdischer Seite allzu gerne in den Fokus genommen wurde. Eine komplexe Figur wie Paul Nikolaus Kossmann passte in keine Schublade. In seinem Buch über Revolution und Reaktion holte Michael Brenner aber auch ihn fast zwangsläufig aus den Untiefen des Vergessens und Verdrängens hervor.
Als ich in meiner Arbeit, in der ich mich überhaupt eigentlich ursprünglich gar nicht mit ihm befassen wollte, was mir klar wurde, ist, dass man an ihm nicht vorbeikommt, wenn man über diese Zeit in München schreibt. Ja, ich war selber erstaunt. Ich wusste schon, bevor ich das Buch schrieb, etwas über Kossmann, aber es gibt nicht viel Literatur über ihn. Er taucht halt sehr oft im Hintergrund auf. Er ist derjenige, der natürlich vor allem im Zusammenhang mit den süddeutschen Monatsheften, die er lange bestimmte, in Verbindung gebracht. Aber dass er nach dem Krieg noch viel mehr an Einfluss gewann, dass er eigentlich eine ganz entscheidende Figur für die doch bedeutendste Münchner Tageszeitung, die Münchner Neuesten Nachrichten war, dass er diese Zeitung von einem liberalen zu einem eher rechtskonservativen Blatt geformt hat, dass er in verschiedensten Zirkeln mit der Münchner konservativen Elite und mit den Ruhrbaronen zusammen war und deren Vertrauen genoss, nicht nur deren Vertrauen genoss, sondern als eine Art geistige Autoritätsperson von ihnen angesehen wurde. All das ist doch noch recht wenig dokumentiert und auch ich habe, glaube ich, hier nur an der Oberfläche kratzen können in meinem Buch.
Vor Michael Brenner hat sich kaum ein Kollege mit Paul Nikolaus Kossmann und seinem verheerenden Wirken auseinandergesetzt. Dabei war er einer der gefährlichsten Stimmungsmacher seiner Zeit. Kossmanns Denken, Schaffen und Schicksal sind ohne sein Verhältnis zum Judentum nicht zu begreifen. Es ist vielleicht nicht die Biografie eines Juden, der man sich widmen muss, um Kossmann gerecht zu werden. Fraglos aber ist es eine jüdische Geschichte von besonderer Tragik. Bayerns vergessene Kinder. Jüdische Biografien unter der Damnatio Memoriae. Paul Nikolaus Kossmann, ein rechter Publizist und die Scham einer Gesellschaft, ein Podcast von Christina Milz. Es sprachen Robert Kramm, Benedikt Zepp und die Autorin.